Trainingslager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge im Jahr 2023. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gerutscht und ich wünsche dir gleich für 2023 viel Gesundheit, viel Erfolg. Vielleicht hast du ja schon mit den letzten beiden Podcast-Episoden deine Vorsätze definiert für 2023. Da habe ich dir 5 Themen in die Hand gegeben. Und unter anderem war das Thema die Fitnessstärken dabei. Und wenn du dir diesen Vorsatz gewählt hast, dann bist du heute goldrichtig, denn ich habe heute einen echten Experten für Krafttraining und für Muskulatur bei mir. Sein Name ist Dr. Alexander Mildner. Er ist Mediziner, Facharzt für Sportmedizin und Unfallchirurgie. Alexander sagt, nicht alles, was schmerzt, muss operiert werden, aber jeder Schmerz hat auch eine Ursache. Das heißt, zahlreiche Beschwerden kann man durch ein gezieltes Training tatsächlich in den Griff bekommen. Alex hat eine sehr lange Laufbahn, eine sehr lange Liste, wo er schon überall gearbeitet hat. Zum Beispiel war er als Facharzt für Unfallchirurgie in den Krankenhäusern Mödling, Neunkirchen und Stockerau tätig. Bis 2016 war er Oberarzt an der Abteilung für Unfallchirurgie am Landeskrankenhaus Korneuburg. Alex Mildner hat eine lange Liste an Vereinen und Kooperationen, die er sportmedizinisch betreut hat. Zum Beispiel den Handballclub Hypo Südstadt oder die Bundesliga-Kicker der Austria Wien. Ebenso war er medizinischer Leiter der Akademie bei der Austria Wien und Teamarzt beim Österreichischen Fußballbund bei der U21. Also hier trifft wirklich geballtes Experten-Know-how auf uns heute und da bin ich schon sehr gespannt. Bevor wir jetzt aber zum Interview kommen, habe ich noch einen echten Tipp für dich. Wenn du an dem Thema Krafttraining in der Prävention und Rehabilitation interessiert bist, dann pass jetzt gut auf. Am 29. Jänner gibt nämlich Dr. Alexander Mildner gemeinsam mit dem Physiotherapeuten Roman Palesitz ein eintägiges Seminar am Universitätssportinstitut in Wien. Die Fortbildung wird veranstaltet von der BSPA Bewegungsakademie, ist also eine offizielle Fortbildung der Bundessportakademie in Wien. Und wenn du jetzt noch Interesse hast, dabei zu sein, es gibt nur mehr ganz wenige Tickets, dann schau gleich auf die Seite bewegungsakademie.at. Dort findest du die Ausschreibung und auch gleich den Link, damit du dir ein Ticket besorgen kannst. Wie gesagt, die Veranstaltung ist schon fast ausgebucht. Es gibt nur noch einige Restkarten und wenn du die gern ergatterst, dann musst du jetzt schnell sein und gleich auf die Webseite schauen. bewegungsakademie.at. Jetzt aber ab zum Interview mit Dr. Alexander Mildner. Ja, heute vor dem Mikrofon habe ich den renommierten Sportarzt Dr. Alex Mildner aus Wien. Servus Alex.
Hallo, servus. Ich grüße dich.
Ja Alex, schön, dass wir uns endlich einmal hören können bei einer Podcast-Folge. Wir haben es ja schon länger geplant. Du bist ja ein echter Experte für Muskulatur, für Krafttraining und ich möchte so mit den Grundlagen ein wenig beginnen. Meine erste Frage, wie viele Muskeln besitzt unser Körper eigentlich und gibt es da auch Unterschiede zwischen den einzelnen Muskeln?
In den Muskeln, die wir aktiv beeinflussen können durch unser willentliches Tun, durch unsere Kontraktion, dadurch, dass ich jetzt hier sitze und mit dir spreche zum Beispiel, da gibt es im Grunde genommen im Gegensatz zu den Theorien, die man immer hört, keine großartigen Unterschiede. Es ist diese quergestreifte Skelettmuskulatur, aber es gibt eben keine von vorne herein benachteiligte Muskulatur, denn ich finde das Konzept von einer tonischen und phasischen Muskulatur, also einer, die sich abschwächt gegenüber einer, die eben aktiv ist, prinzipiell falsch. Denn wir alle kommen natürlich mit unserer quergestreiften Skelettmuskulatur auf die Welt. Da gibt es Unterschiede in der Verteilung der Fasern, auf die können wir vielleicht noch zu sprechen kommen, welche Faserqualitäten gibt es. Aber man kann auch natürlich durch Training die einzelnen Faserqualitäten beeinflussen. Aber es gibt keine Muskulatur, die irgendwie von vornherein benachteiligt ist. Und da kommen wir zu einem Punkt, der aus meiner Sicht in der Prävention wie auch Rehabilitation essentiell ist. Es ist ein grundlegendes Problem von unserer Zivilisation, dass wir durch unsere Lebensweise, das heißt sitzen, zu wenig bewegen, zu wenig gehen, zu wenig aktiv sein und das seit der Kindheit weg, gewisse Muskelgruppen aktiv benachteiligen. Also das heißt, wir schaffen hier Längenvorgaben, sprich Verkürzungsmuster, Abschwächungsmuster, die durch unsere Lebensweise bedingt sind und die eigentlich für die Prävention jetzt gezielt angesprochen gehören durch Training, durch ein individualisiertes Training.
Ich möchte mit dir heute ja besprechen, warum unsere Muskeln für unsere Gesundheit, für unsere Fitness so wichtig sind. Ich habe mir 7 Punkte notiert, die ich mit dir Punkt für Punkt durchgehen möchte. Der erste ist, Muskeln beeinflussen unseren Stoffwechsel. Kannst du uns diesen Zusammenhang ein wenig für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, bitte?
Also die Muskulatur, jede Bewegung, jedes Training hat natürlich auch einen Effekt, nicht nur als Effekt der Bewegung selbst, sondern auch durch Produktion von vielen hunderten Botenstoffen. Das wurde vor allem von der Frau Petersen entdeckt, so ungefähr so 2010 herum und publiziert. Mittlerweile weiß man, es gibt viele hunderte sogenannte Botenstoffe, die als Folge der Bewegung im Körper dann biologische Wirkungen entfalten. Es ist eben nicht nur das viel zitierte Interleukin 6, sondern es sind eben viele andere Effekte, die dazu führen, dass zum Beispiel der Herzmuskel eine verbesserte Wundheilung hat, dass in der Leber die Glucose, der Blutzucker, die Energiereserve freigesetzt wird, dass im Fettgewebe Depots abgebaut werden, beziehungsweise auch in der Muskulatur zum Beispiel Verletzungen repariert werden.
Also das Erste, was wir uns merken können, sind gleich einmal die Myokine. Ganz wichtige Botenstoffe, die die Muskulatur ausschüttet, wenn wir sie einsetzen, wenn wir sie bewegen. Du hast erwähnt, dass Myokine Fettpölsterchen zum Schrumpfen animieren können. Können wir Sportler das ein wenig steuern? Das heißt, wenn wir Muskulatur oder bestimmte Muskelgruppen aktivieren, dass wir dann genau das darüberliegende Fettgewebe verstoffwechseln und schmelzen lassen?
Das Bauch, Bein, Po. Das funktioniert so in dieser Form nicht, denn der Fettverteilungstyp ist einfach gegeben von Android, Gynoid. Man kann jetzt nicht den Hüftspeck durch Hüftbewegungen wegtrainieren, weil das Verteilungsmuster noch einmal, das ist bei uns angelegt, eben genetisch. Allerdings, man kann durch Bewegung und somit unterm Strich netto mehr Energieverbrauch, kann man natürlich Fettpölsterchen wegtrainieren. Das ist ganz klar. Und der große Wert zum Beispiel vom Muskelaufbautraining gegenüber, also Krafttraining gegenüber Ausdauertraining, ist, dass durch das Mehr an Grundumsatz, das durch eine verbesserte, gestärkte Muskulatur entsteht, also mehr Muskulatur macht einen höheren Grundumsatz, also das heißt eine höhere sozusagen Leerlaufdrehzahl des Körpers. Das bewirkt, dass auch nach dem Training oder auch in Ruhe, sogar im Schlaf, etwas mehr Kalorien verbrannt werden. Das wäre also der nachhaltige Effekt des Krafttrainings bei der Gewichtsreduktion gegenüber dem Ausdauertraining. Aber egal, wo die persönlichen Präferenzen liegen, es dreht sich um einen Nettoverbrauch an Kalorien gegenüber dem Zufuhr.
Ja, Stichwort Energieproduktion. Die Energie wird ja in unseren Zellen, in unseren Muskelzellen hergestellt, in den kleinsten Teilen, die heißen Mitochondrien, das wissen wir noch aus dem Biologieunterricht aus der Schule. Jetzt meine Frage dazu, können wir mit einem gezielten Training die Anzahl der Mitochondrien auch stärken?
Also die Mitochondrien werden vor allem durch Ausdauertraining verstärkt. Ja, aber ganz klar, natürlich, je mehr Energie produziert wird, vom Muskel benötigt wird, umso mehr wird sie auch verbraucht, ganz einfach.
Können wir eigentlich auch die Anzahl dieser Muskelzellen stärken? Ist das möglich?
Die Anzahl der Muskelzellen, das hieße Hyperplasie, das geht eigentlich nur im Sinne von verbotenen Substanzen, das heißt durch Herbeiführen von Anabolen. Anabolika ab Usus zum Beispiel, da gibt es eine Muskelhyperplasie. Das gibt es in einem normalen Krafttraining in dieser Form nicht. Da wollen wir die Hypertrophie, also das heißt, dass die Muskulatur von den ganzen Fasern, energieliefernden Anteilen vom Zelldurchmesser her zunimmt und kräftiger wird. Allerdings, es erhöht sich nicht die Anzahl der Zellen. Sehr wohl erhöht sich aber zum Beispiel die Anzahl der Zellen im Bindegewebe, diese werden tragfähiger bei entsprechend lang einwirkenden Krafttraining.
Wie verhält sich dieser Prozess bei Kindern und Jugendlichen, wenn die Krafttraining machen?
Interessanterweise, allerdings dazu gibt es oder sind mir keine Studien bekannt, lang einwirkendes Muskelaufbautraining, der bei Kindern zum Beispiel oder im Wachstumsalter, da wäre so ein Effekt zu vermuten, denn man sieht eben bei Kindern und Jugendlichen, die über mehrere Jahre intensiv trainieren, dass die sehr wohl einen Zuwachs an Muskulatur, Querschnitt und eben massiv auch im MRT nachweisbar verstärkten Bändern, Knorpeln etc. haben. Also das kann durch Hypertrophie alleine nicht erklärt werden.
Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Erstens, Muskeln beeinflussen unseren Stoffwechsel sehr positiv. Zweitens, Muskeln erzeugen, wenn wir sie bewegen und einsetzen, Myokine, also Botenstoffe, die ganz bestimmte Dinge auslösen, die aber gerade auch erforscht werden. Jetzt mein nächster Punkt wäre, Punkt Nummer 3, wenn man so will, die Muskulatur hat ja auch einen stabilisierenden Faktor. Das heißt, können wir unsere Gelenke schonen, präventiv bereits schonen, damit wir sie auch nicht verletzen, ich denke da an Knie, Schulter und so weiter, wenn wir eine genug starke, ausgeprägte Muskulatur uns aufbauen.
Also da gibt es eine recht interessante Arbeit von Zaciorski, schon einige Jahre zurück. Aber der hat zum Beispiel untersucht, wenn man von einem Meter herunterspringt, dann kann dieses Platsch sozusagen den Impact-Faktor beim Landen, kann der Untrainierte zu etwa 25% absorbieren. Und der Rest stößt sozusagen ungefedert in die Bandscheiben und ins Gehirn hinein. Und der trainierte Sportler kann in einem Drop-Jump von einem Meter bis zu 95% oder 99% der eintreffenden Kraft wieder absorbieren. Das heißt also, man kann Gelenke durch gut trainierte Muskulatur entlasten, indirekt. Und ein weiterer Punkt ist sehr wichtig, nämlich die zentrierte Führung der Gelenke. Was heißt das? Jede Muskelgruppe, Agonist wie Antagonist, also zum Beispiel konkret Kniestrecker zu Kniebeugern, müssen in einem gewissen Kräfteverhältnis stehen. Und wenn sie das nicht tun, dann läuft das Gelenk zwar nicht schief, aber es kommt ganz gerne zu Schmerzsyndromen. Und das sehen wir also seit 2004, wo wir Kraftmessungen machen bei unserem Standort in Stockerau, dass diejenigen, die einen vorderen Knieschmerz haben, also das heißt Schmerz dort ungefähr, wenn man die Handfläche auf das Kniegelenk vorne drauflegt, alles, was darunter passiert, hängt sehr häufig zusammen mit einer Schwäche der Oberschenkelbeuger. Und wenn man die wegtrainiert, dann geht der Schmerz meistens weg.
Da spricht man dann von einer muskulären Balance, wenn Agonist und Antagonist im Einklang sind und gleich kräftig ziehen können.
Genau, also das heißt, das Beheben der Dysbalancen über den Weg des Krafttrainings, eigentlich des individualisierten Krafttrainings, weil ich muss ja zuerst feststellen, wo sind die Baustellen des betreffenden Patienten, dann danach eben eine Trainingsempfehlung geben, die von einem Individualtrainer, Athletiktrainer umgesetzt wird. Das wäre eigentlich das ideale Präventionskonzept, um zum Beispiel Kreuzbandverletzungen, Muskelverletzungen etc. zu verhindern. Also das Beheben der Dysbalancen ist wichtig.
Mir fallen da auch immer wieder so Bilder ein von Spitzensportlern, Fußballern, Skiläufern, also die eine große Belastung im Knie haben und die dann nach einer Knieverletzung, nach einem Bänderriss massiv Krafttraining für den Oberschenkel machen in der Rehabilitation. Also kannst du das bestätigen, dass auch in der Rehabilitation Krafttraining einen ganz wichtigen Stellenwert hat?
Definitiv. Und man muss sich ja nur überlegen, wann passieren Verletzungen. Und das interessanterweise ist ja nicht oft das brutale Tackling, wo dann ein Unterschenkel schief im Bildschirm zu sehen ist bei einem Fußballmatch, sondern das sind häufig eigentlich, oder die Mehrzahl der Sportverletzungen passieren aufgrund von Ermüdung. Und das heißt, man muss vermeiden, dass ein Sportler während der Sportausübung ermüdungsanfällig wird. Das heißt, man muss die ganzen Kraftfähigkeiten und Fertigkeiten rechtzeitig trainieren, dass man es hat, wenn man es braucht, sozusagen.
Dabei fällt mir ein, Werner Franz, einige Wochen vor Weihnachten, doppelter Unterschenkelbruch während der Abfahrt. Hat er seine Muskeln zu wenig trainiert? Hat er zu wenig Schutz gehabt? Oder war einfach die Piste dermaßen hart, dass das eigentlich gar nicht zu verhindern gewesen wäre?
Genau, das ist es. Irgendwann einmal hört jedes Training auf, irgendeinen Sinn zu haben. Irgendwann wird einfach die Last, die auf den Unterschenkel kommt, viel zu hoch. Und seitdem es die Cover gibt, ist natürlich die durch die Taillierung bedingte Eigendynamik der Ski unfallauslösend oder mitauslösend. Und es sind immer größere Kräfte, die da auf menschliche Strukturen treffen, wo die einfach WO geben hin und wieder, was dann sehr spektakulär aussieht.
Wie ist deine Ferneinschätzung jetzt als Sportarzt? Kann sich ein Athlet wie Werner Franz nach so einer massiven Verletzung noch einmal so regenerieren, dass er noch einmal im Weltcup vorne mitfahren kann?
Da erinnern wir uns an den schnellsten Marknagel der Welt, wie immer gesagt wurde, den Hermann Mayer. Der ist nach einem Unterschenkelbruch auch wieder wunderbar zurückgekommen. Wie es jetzt beim doppelten Unterschenkelbruch aussieht, ist natürlich ein neuer Weg sozusagen, eine weitere Steigerung. Theoretisch ist es natürlich möglich, aber es ist dann kommen Komponenten hinein, nicht nur physisch, was ist alles mit betroffen worden, sondern bis hin auch zur mentalen Komponente dabei, wie kann man das wegstecken.
Genau, das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, wie stark ist bei so einer Extremverletzung der Kopf auch dabei, dass man sowas wieder rauskriegt?
Ja, völlig richtig, ganz extrem und es ist oft das Haupthindernis, wirklich so das Letzte zu geben im Einsatz, beim Skifahren, beim Fußball, ins Tackling hineinzugehen, wenn eine entsprechend schwere Verletzung vorangegangen ist.
Aber im Wesentlichen kann man zusammenfassen, eine gute Muskulatur, die schützt die Knochen und die Gelenke.
Definitiv.
Gibt es eigentlich Studien, die darüber Aussage geben, ob gute Muskeln auch für die Immunabwehr förderlich sind?
Ja, Training unterstützt die Immunabwehr. Allerdings Training in einem sehr hohen Leistungsbereich weiß man, dass zum Beispiel Leistungssportler definitiv anfälliger sind. Also das heißt, es hat einen einerseits protektiven Effekt, allerdings hoher Einsatz mit teilweise bis zu katabolen Belastungen hin schwächt das Immunsystem. Allerdings, solange es sich im Hausgebrauch bis ambitionierten Gebrauch bewegt, unterstützt Bewegung definitiv auch das Immunsystem.
Es gibt ja auch diese These, dass Sportler nach einem Training so diesen Open-Window-Effekt haben, dass sie also anfälliger sind für Krankheitserreger. Kannst du das aus deiner Sicht als Sportarzt bestätigen, diesen Effekt?
Ja, das kann man definitiv bestätigen. Also das heißt, wenn die Belastung entsprechend hoch war, dann schon. Das normale Laufen allerdings am Wochenende mit Sicherheit nicht.
Wie lang kann man sagen, dauert so ein Fenster?
Ich würde sagen, für die Dauer einer Regenerationsphase, das heißt etwa 3 Tage. Von der sehr hohen Belastung würde ich die Phase der Regeneration zumindest vorsichtig sein. Das ist doch die Ansicht, die hohe Belastung führt ja noch etwas zu sich, dass Sportler auch bei einer gesunden Ernährung sehr wohl einen Mangel an verschiedenen für die Abwehr wichtigen Mikronährstoffen, haben Vitaminmangel hineinrutschen. Das häufigste bei uns natürlich ist der Vitamin-D-Mangel und da lohnt es sich sehr wohl, drauf zu schauen mit entsprechenden Blutabnahmen und vielleicht sogar Supplementierung, wenn man es nicht über die Nahrung schafft, eine entsprechende Vorkehrung zu treffen.
Man soll ja, wenn man den Experten Glauben schenkt, also gerade in den sonnenarmen Monaten Vitamin D supplementieren. Bist du da auch dieser Meinung?
Ja, definitiv. Also das macht durchaus Sinn. Vitamin D, wissen wir, hat viele, viele Funktionen und ich sehe es auch bei Nicht-Sportler-Patienten, also der Vitamin-D-Mangel ist extrem verbreitet.
Kann man aber leicht feststellen lassen mit einer Blutanalyse, oder?
Definitiv, das geht sehr leicht zu analysieren.
Gibt es jetzt aus deiner Sicht noch weitere Effekte, die von einer gut trainierten Muskulatur ausgehen für die Rehabilitation und Prävention, über die wir aber vielleicht noch nicht gesprochen haben bis jetzt?
Also worüber wir noch nicht gesprochen haben, das war der ganze Bereich der neuromuskulären Bewegung beziehungsweise der Koordination. Ja, das ist etwas, was definitiv in ein gutes Präventionskonzept hineingehört, dass man auch entsprechendes Koordinationstraining, eben nicht nur Krafttraining durchführt, weil wir wollen ja das Krafttraining oder die gesteigerte Maximalkraft ja auch sportartspezifisch umsetzen können. Und das ist, da brauchst du zwei Faktoren. Das eine ist eben das sportartspezifische Training und darin eingepackt sollte eigentlich ein Koordinationstraining sein. Und was da sehr häufig vergessen wird bei dieser Trainingsform ist, das wird oft durch, oder wird oft auf dieser, jeder kennt die grau-grüne Platte zum Beispiel, ich möchte jetzt keine Firmennamen nennen, auf der wird dann stabilisiert oder ein Wackelbrettchen oder ähnliches. Aber wenn ich eine Sportart habe, die koordinativ wirklich sehr anspruchsvoll ist, dann muss man das Koordinationstraining entsprechend einer Progression in Last, hier auch in Progression an Komplexität unterwerfen, damit es dann auch wirklich abgerufen werden kann. Also ich muss wirklich sportartspezifische Situationen hervorrufen und diese dann wirklich trainieren, weil ein Koordinationstraining im ausgeruhten Zustand hilft dem Leistungssportler wenig.
Also ganz wichtig, also neben der Kraft auch die Koordination sportartenspezifisch zu trainieren, damit man dann die Leistung wirklich auf den Punkt bringen kann. Ich denke, dazu gibt es dann am 29. Jänner mehr von dir, nämlich live. Du hast ja gemeinsam mit dem Physiotherapeuten Roman Palesitz einen ganztägigen Workshop, eine Fortbildung am Universitätssportinstitut in Wien. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Ausblick geben, was denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser Fortbildung erwartet?
Genau, auf die freue ich mich schon sehr. Das Wichtige und mein Steckenpferd, genauso wie Romans Steckenpferd dabei ist, was trainiere ich wann wie sozusagen? Das heißt, auf die Körperregion heruntergebrochen, wie schaue ich, dass die Gelenke zentriert geführt werden, die Muskulatur ausbalanciert werden, was sind hier wirklich gute Übungen? Wie beginne ich es? Wie lege ich es an? Sozusagen außer Hintergründig eben über die Lernphase des Kraftausdauertrainings. Also das heißt, höhere Wiederholungszahlen mit geringem Gewicht, dann steigernd bis auf niedrige Wiederholungszahlen mit hohem Gewicht, um eben in diesen wirkungsvollen Hypertrophiebereich hineinzukommen und das eben sozusagen aufgedröselt auf einzelne Regionen. Und am Anfang natürlich steht die theoretische Basis über die Muskulatur, warum wir alle schwächer werden und was eigentlich die Konsequenz daraus ist.
Ja, ich denke, das wird eine sehr interessante Fortbildung von zwei sehr kompetenten Männern, die hier tätig sind. Ja, wenn du als Hörerin oder Hörer dabei sein möchtest, dann schau auf die Website bewegungsakademie.at und sichere dir eine der letzten Karten, die noch übrig sind. Die Veranstaltung ist fast ausgebucht. Also schnell sein und gleich buchen. Lieber Alex, haben wir alles besprochen zum Thema Muskulatur? Wir haben vieles angerissen, aber fällt dir noch was ein, was vielleicht noch offen ist, was vielleicht noch interessant ist für unsere Hörerinnen und Hörer?
Wir haben vieles angesprochen und wir entdecken bei der Erforschung der Muskulatur immer mehr Details und kommen auf immer mehr drauf, was wir denn alles noch nicht wissen. Aber das, was man mitgeben kann, ist, dass es vor allem wichtig ist, auch die Kinder zu trainieren, dass es wichtig ist, ab dem 8., 9. Lebensjahr bewusst zu trainieren und Kinder einfach dabei abzuholen, dass sie sich ja gerne bewegen. Und es stimmt schon der Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das geht sehr wohl auch für den Bewegungsapparat. Denn mit einem richtigen Training kann man die ideale Grundlage für ein gesundes Erwachsenwerden und gesundes Altern legen. Speziell zum Beispiel nur ein Punkt herausgegriffen. Je sportlich aktiver Mädchen sind in dem Kindes- und Jugendalter, umso weniger Wahrscheinlichkeit haben sie später an Osteoporose zu erkranken. Also das ist nur ein Punkt. Also man kann wie Kindern wirklich da bereits im Schulalter sehr viel für das Erwachsenenalter mitgeben.
Mhm. Ich habe da so eine schöne Grafik. Bei mir, der zeige ich auch immer bei meinen Vorträgen, wo also die Muskelkraft so ab 30 spätestens abfällt und wo man dann in eine Risikozone reinkommt. Und interessanterweise ist ja diese Kraftkurve fast 1:1 mit der Knochendichtekurve.
Definitiv.
Und genau, und vielleicht kannst du uns diesen Zusammenhang noch einmal für die Hörerinnen und Hörerinnen erläutern vom Sportarzt, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den viele nicht im Blick haben und wo wir viele Frauen in späteren Alter dann davon betroffen sind.
Na ja, genau diese Folie oder so eine ähnliche Folie zeige ich auch immer her, weil es wichtig ist fürs Verständnis, warum muss ich überhaupt trainieren. Nämlich es nimmt nicht nur die Muskelkraft ab, sondern auch durch die geringere Belastung, wie du richtig sagst, auch die Knochendichte. Es nimmt die interessanterweise die Nervenleitgeschwindigkeit ab, es nimmt das Herz Minutenvolumen ab, genauso wie die Vitalkapazität der Lunge. Also es wird alles weniger, aber, und das ist dann immer eine der nächsten Folien danach, die Frohbotschaft des Tages sozusagen, bis ins hohe Alter sind wir alle wirklich gut trainierbar. Und da gibt es eben diesen MRT-Vergleich von einer Querschnittsaufnahme von den Oberschenkeln von einem 70-Jährigen im Pensionistenheim, dann einem 70-Jährigen Triathleten. Und der 70-jährige Triathlet schaut aus wie ein 40-jähriger Triathlet vom Gehalt an Muskulatur gegenüber geringem Fettanteil und soliden Knochen. Das schaut sehr spannend immer aus, den Vergleich zu sehen zu einem Insassen von einem Pensionistenheim, die sich klarerweise nicht mehr bewegen oder fast nicht mehr bewegen und dafür auch fast keine Muskulatur mehr haben. Und eben das Coole ist, man kann bis ins hohe Alter, solange ein Muskel aktiv ansteuerbar ist, trainieren.
Genau, und sehr effektiv trainieren. Ich habe da immer eine Studie aus einem Altenheim aus Neuseeland, wo denn einer Versuchsgruppe eben, die haben ein Jahr lang die Beinstrecker trainiert und die haben den Muskel dann verdreifachen können oder den Kraftzuwachs verdreifachen können. Und der Effekt war einfach, dass die älteren Personen dann viel gehsicherer wurden, weniger oft gestürzt sind. Und wenn sie gestürzt sind, haben sie sich weniger oft verletzt. Also das ist auch wieder so ein Verweis darauf, dass gerade die Muskelkraft einfach für die Lebensqualität bis zum Schluss eigentlich ein wichtiger Faktor ist.
Definitiv. Das ist absolut richtig, kann ich nur unterstreichen.
Ja, lieber Alex, ich freue mich jetzt schon auf die Fortbildung am 29. Jänner in Wien, gemeinsam mit dir und dem Roman. Und ja, wünsche eine schöne Zeit und sag vielen Dank, dass du da warst und mit uns geplaudert hast.
Vielen Dank, lieber Erich. Danke für die Einladung. Alles Gute und ich freue mich schon sehr auf den 29. Jänner in Wien.
erichfrischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.